Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZTB. Heute widmen wir uns einem Thema, das die Compliance-Landschaft in Europa grundlegend verändern wird, dem EU-AML-Paket. AML steht dabei für Anti-Money Laundering, also die Bekämpfung von Geldwäsche sowie auch der Terrorismusfinanzierung. Dieses Gesetzespaket umfasst in erster Linie die AML-Verordnung, abgekürzt AMLR für Regulation auf Englisch. Die ist direkt anwendbar in allen EU-Mitgliedstaaten. Die sechste Geldwäscherichtlinie, die AMLD6, diese muss in nationales Recht transformiert werden, also umgesetzt werden. Und die Schaffung der AMLA, der Anti-Money Laundering Authority, einer neuen zentralen EU-Aufsichtsbehörde mit Sitz in Frankfurt, mittels der AMLA-Verordnung. Mit der neuen Anti-Geldwäsche-Verordnung, der überarbeiteten Richtlinie und der Schaffung einer zentralen EU-Behörde, der AMLA in Frankfurt, steht Finanzinstituten eine echte Zeitenwende bevor. Was bedeuten diese Änderungen konkret für Unternehmen und Finanzinstitute? Wie verändert sich Aufsicht, Governance und vor allem der Know Your Customer, KYC-Alltag in den Instituten? Welche neuen Pflichten kommen auf Sie zu? Und wie können Sie sich jetzt schon vorbereiten? Mein Name ist Philipp Tack, ich bin Berater im ZTB und spreche über diese Fragen und noch mehr mit Dr. Jörg Rösler. Dr. Jörg Rösler ist seit über 25 Jahren im Bankenwesen im Compliance-Bereich tätig und hat in dieser Zeit unter anderem Compliance-Abteilungen aufgebaut sowie große AML-Projekte umgesetzt. Seit 2025 ist er Head of Governance bei Westpac Europe. Sehr geehrter Herr Dr. Rösler, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Herr Tack, danke für die Einladung.
Das EU-AML-Paket wird oft als Zeitenwende bezeichnet. Was macht die Einführung der AMLA und der AMLR aus Ihrer Sicht so grundlegend anders als bisher?
Ja, wenn man sich das EU-AML-Paket anschaut, lohnt sich ein kurzer Schritt zurück. Wir haben die AMLR, also erstmals direkt geltende Regeln für KYC und Geldwäscheprävention in der gesamten EU. Wir haben die AMLD6, die stärker Durchsetzung und institutionellen Rahmen adressiert. Wir haben mit der AMLA erstmals eine europäische Behörde, die Standards setzt und teilweise direkt beaufsichtigt. Und wir haben, ergänzend vielleicht noch, die Travel Rule, die im Kern dafür sorgt, dass bei Transfers, insbesondere im Kryptobereich, Informationen über Sender und Empfänger mitreißen. Die Idee dahinter ist eigentlich sehr intuitiv. Transaktionen sollen nachvollziehbar bleiben und vor allem Krypto dadurch näher an den klassischen Zahlungsverkehr herangeführt werden. Wenn man das zusammennimmt, wird klar, das ist kein Gesetzesupdate, das ist ein Systemwechsel. Was also die Zeitenwende ausmacht, ist vor allem der System- oder besser Perspektivwechsel. Lange Zeit war Geldwäscheprävention stark formal geprägt. Man hat geprüft, ob Prozesse existieren, ob Dokumentation vorhanden ist, ob Anforderungen erfüllt sind. Das bleibt wichtig, aber es reicht nicht mehr. Künftig wird stärker gefragt, erkennt ihr Risiken wirklich? Steuert ihr sie messbar? Seid ihr konsistent? Das bedeutet ganz konkret, zwei Institute können formal compliant sein und trotzdem völlig unterschiedliche Wirksamkeit haben. Genau diese Unterschiede werden künftig sichtbar. Und das hängt stark damit zusammen, dass wir weniger nationale Interpretation und mehr Standardisierung sehen werden. Gleichzeitig werden mehr Akteure einbezogen, insbesondere auch die Kryptodienstleister. Wir wechseln also von der formalen Compliance zur messbaren Wirksamkeit.
Schauen wir auf die AMLA. AMLA steht für Anti-Money Laundering Authority, die neue Anti-Geldwäschebehörde der EU. Diese Behörde wird in Frankfurt am Main ihren Sitz haben und soll als zentrale Aufsichts- und Koordinierungsstelle für die Geldwäschebekämpfung in der gesamten Europäischen Union fungieren. Sie wird direkte Aufsichtsbefugnisse über bestimmte Hochrisikounternehmen haben und die nationalen Behörden koordinieren. Wie verändert sich die Aufsicht über Banken konkret und worauf sollten sich Institute einstellen, auch wenn sie nicht direkt unter AMLA-Aufsicht fallen, Herr Dr. Rösler?
AMLA wird oft als neue Aufsichtsbehörde beschrieben, aber ich glaube, das greift zu kurz. AMLA ist nicht bloß eine weitere Aufsichtsbehörde, sie ist ein echter Standardsetzer. Auch Institute ohne direkte AMLA-Aufsicht werden AMLA-Standards erfüllen müssen. Das bedeutet, künftig wird nicht nur geprüft, sondern systematisch verglichen. Methodik, Daten und Ergebnisse werden stärker nebeneinander gelegt. Das erhöht die Transparenz. Ein Beispiel: Früher konnte ein Institut argumentieren, dass bestimmte Daten einfach historisch nicht verfügbar sind. Das war eine plausible Erklärung. In einem vergleichbaren Aufsichtsmodell wird sofort sichtbar, dass andere Institute diese Daten haben. Und genau dort entsteht Druck. Fehlende Datenqualität wird visibel und damit wird auch operative Reife visibel. Die AMLA prüft also nicht nur, die AMLA macht den Unterschied sichtbar.
Okay, vielen Dank für diese Einblicke, Herr Dr. Rösler. Mit der AMLR gibt es erstmals direkt geltende EU-weite Vorgaben für KYC, also für Know Your Customer, und CDD, also Customer Due Diligence. AMLR steht für Anti-Money Laundering Regulation, die Anti-Geldwäsche-Verordnung der EU. Das ist das Kernstück des EU-AML-Pakets. Der wesentliche Unterschied zu den bisherigen Richtlinien: eine EU-Verordnung ist in allen Mitgliedstaaten direkt anwendbar, ohne dass sie erst in nationales Recht umgesetzt werden muss, das heißt transformiert werden muss. Das führt zu einer einheitlicheren Anwendung der Geldwäschebekämpfungsvorschriften in der gesamten EU. Die AMLR enthält konkrete Verpflichtungen für Unternehmen, zum Beispiel zu Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, Verdachtsmeldungen und internen Kontrollen. Herr Dr. Rösler, wo sehen Sie die größten Veränderungen gegenüber dem heutigen Zustand?
In der Tat, die AMLR ist sicherlich das Herzstück der Reform. Die AMLR verändert nicht nur Regeln, sie verändert das gesamte Betriebsmodell von KYC und Compliance. KYC wird weniger ein Onboarding-Moment und stärker ein kontinuierlicher Prozess. Daten müssen fließen, Risiken müssen dynamisch bewertet werden und Entscheidungen müssen konsistent werden. Hinzu kommt, wir haben endlich eine einheitliche Definition entscheidender Begriffe wie PEP, wirtschaftlicher Berechtigter und Dinge, die in der Vergangenheit in 27 Mitgliedstaaten oft auch 27 unterschiedliche Interpretationen erfahren haben. Ich sehe häufig, dass Institute KYC noch als Formularprozess denken. Man sammelt Informationen, archiviert sie und arbeitet sie später wieder ab. Dieses Modell stößt jetzt an Grenzen. Zum Beispiel ein Kunde verändert seine Struktur oder sein Transaktionsverhalten. Wenn Daten nicht verbunden sind, wird das oft erst später erkannt. In einem datengetriebenen Modell wird das automatisch sichtbar und kann risikobasiert priorisiert werden. Damit verändert sich auch die Risikoanalyse. Historisch war Risikoanalyse stark expertengetrieben. Das bleibt wichtig, aber künftig reicht es nicht mehr aus. Expertenschätzungen müssen stärker durch Daten validiert werden. Institute müssen zeigen können, dass Risikofaktoren wirken und Entscheidungen evidenzbasiert sind. Das Bauchgefühl allein trägt hier nicht mehr. Besonders sichtbar wird dieser Wandel auch im Kryptobereich. Die Travel Rule sorgt dafür, dass Informationen über Sender und Empfänger zwischen Kryptodienstleistern mit übertragen werden. Dadurch entsteht erstmals eine strukturierte Datengrundlage entlang der gesamten Transaktionskette. Also wenn Vermögenswerte zwischen zwei Wallet-Providern transferiert werden, müssen künftig bestimmte Identitätsinformationen mitgegeben werden. Das bedeutet, dass Transfers nicht mehr isoliert betrachtet werden, sondern kontextualisiert werden können. Etwa im Hinblick auf Risikoprofile, Netzwerke und Muster. Und das wirkt alles zusammen jetzt in einer einheitlichen Definition, in einem einheitlichen Prozessverständnis. Damit wird eine Risikoanalyse deutlich datenbasiert. Insgesamt zeigt sich, ohne Datenfluss keine Compliance und ohne Automatisierung keine Skalierung. Und das sind alles Auswirkungen, die dann zentral definiert von einer zentralen europäischen Behörde in einem zentralen Gesetz ihren Niederschlag finden. Ich glaube, das ist dann tatsächlich der Game Changer.
Wie Sie schon erwähnt haben, ist ein zentrales Stichwort im neuen AML-Rahmen die Datenqualität. Welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht IT-Architektur, die zentrale Datenhaltung und Automatisierung in der Vorbereitung auf AMLA und AMLR?
Ja, Sie haben es ja vielleicht auch schon gemerkt, wenn man über die AMLA oder AMLR spricht, landet man sehr schnell beim Thema Daten. Genauer gesagt bei Datenverfügbarkeit und Datenqualität. Viele Institute stellen fest, dass die fachliche Logik vorhanden ist. Was fehlt, ist eine konsistente, nutzbare Datenbasis. Daten liegen verteilt vor, sind unterschiedlich strukturiert oder historisch nicht vollständig erhoben worden. Und genau hier zeigt sich ein Effekt, der gerade sehr sichtbar wird. In der Vergangenheit wurde Geldwäscheprävention häufig als notwendiges Übel betrachtet. KYC sollte möglichst schlank sein, möglichst wenig Reibung erzeugen und möglichst schnell abgeschlossen werden. Aus nachvollziehbarer Kundenperspektive, aber diese Entscheidung rächt sich jetzt. Ich erinnere mich an ein Projekt, an dem ein Institut eigentlich sehr klare Risikoindikatoren definiert hatte. Fachlich war das alles überzeugend. In der Umsetzung stellte sich aber heraus, dass zentrale Informationen, etwa wirtschaftliche Berechtigte in der Historie oder Veränderung in der Kundenstruktur, gar nicht strukturell vorlagen. Oder in einem anderen Fall war in dem Institut, war man überzeugt, man kennt seine Kunden, man kennt seine Produkte und Dienstleistungen sehr gut und hat auch alles erfasst. Die Risikoanalyse wirkte auf den ersten Blick schlüssig und konsistent. Es stellt sich dann heraus, dass die zugrunde liegenden Daten deutlich fragmentierter waren als angenommen. Kundendaten lagen verteilt vor, waren teilweise unvollständig oder veraltet. Gleichzeitig hatten Produkte in unterschiedlichen Systemen unterschiedliche Bezeichnungen, was Auswertungen erschwerte. Das hatte direkte Auswirkungen auf die Risikoanalyse. Segmente ließen sich nicht sauber abgrenzen, Risikofaktoren konnten nicht konsistent angewandt werden, Veränderungen wurden nur verzögert sichtbar. Die Diskussion verschob sich dadurch grundlegend. Es ging nicht mehr darum, ob das Institut seine Kunden konzeptionell versteht, sondern ob dieses Verständnis datenbasiert abbildbar ist. Und genau dort zeigt sich der Wandel. Risikoanalyse wird weniger ein konzeptionelles Modell und stärker ein datengetriebener Prozess, der nur so gut ist wie die zugrunde liegenden Daten. Das Gefühl, Kunden zu kennen, ersetzt keine konsistente Datenbasis. Eine Risikoanalyse scheitert selten an Konzepten, sie scheitert an der Datenfragmentierung. Wenn Daten uneinheitlich sind, wird Risiko uneindeutig. Und dann kommen wir hier zurück, letztendlich zu dem neuen Modell. Die Datenhaltung wird zukünftig ein Thema sein, das aufsichtsrechtlich überprüft wird. Die AMLA wird stärker darauf achten, ob Unternehmen konsistent Daten liefern können, ob Daten jederzeit verfügbar und jederzeit interpretierbar sind. Und das macht den Unterschied zur Vergangenheit. Heute haben wir das Problem, dass wir vielleicht Fehler im Auditprozess entdeckt bekommen, also nachgelagert. In Zukunft werden Fehler a priori festgestellt, indem man mit schlechter Datenqualität unmittelbar und unverzüglich auffällt.
Könnten Sie vielleicht etwas mehr zur Datenverfügbarkeit sagen?
Die Datenverfügbarkeit rückt einfach stärker in den Fokus. Es geht nicht um Qualität vorhandener Daten, sondern überhaupt darum, ob relevante Daten überhaupt existieren, auffindbar sind und systematisch genutzt werden können. Drei Datenbereiche, die künftig besonders kritisch sind. Erstens die Informationen über die wirtschaftlich Berechtigten. Und zwar über einen längeren Zeitraum gesehen, nicht nur aktueller wirtschaftlich Berechtigter, sondern Historie, Änderungen und Verknüpfungen. Ohne diese Informationen wird Risikoanalyse schnell punktuell. Zweiter Teil, Transaktionskontextdaten. Also nicht nur einzelne Transaktionen, sondern Muster, Gegenparteien, Nutzungskontext. Diese Daten sind entscheidend für Priorisierung und Automatisierung. Und drittens, Risikoklassifizierungs- und Entscheidungsdaten. Warum wurde ein Kunde so eingestuft? Welche Faktoren haben gewirkt? Ohne diese Entscheidungsdaten fehlt Konsistenz und Lernfähigkeit der Systeme. Die Automatisierung setzt aber genau dort an. Ohne strukturierte Daten bleibt Automatisierung punktuell. Mit strukturierter Datenbasis wird Skalierung überhaupt erst möglich. Damit verschieben sich auch die Perspektive der Aufsicht. Datenqualität wird selbst zum Prüfungsgegenstand und Konsistenz, Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit werden wichtiger. Und deshalb gilt eigentlich klar der Unterschied im Bereich der Umsetzung der AMLA zwischen Überforderung und Effizienz wird durch die Datenqualität entschieden.
Gut, also wir sehen, dass das Thema Daten zentral ist und sich de facto durch die gesamte EU-Regulatorik durchzieht. Das heißt, in allen Punkten im Rahmen des EU-AML-Pakets ein zentrales Thema ist. Kommen wir jetzt zu den typischen Herausforderungen aus Projektsicht. Wo sehen Sie aktuell die größten Painpoints bei Banken in der Vorbereitung auf das EU-AML-Paket?
Zunächst gilt, wer jetzt noch kein Projekt hat, ist einfach zu spät dran. Alte Systeme ohne KI-Schnittstellen sind ebenfalls für mich ein sehr kritischer Punkt. Und die fragmentierte Datenlandschaft in vielen Häusern wird die Umsetzung, glaube ich, zusätzlich erschweren. Wenn man sich aber overall das gesamte AML-Projekt einmal anschaut, zeigt sich, ein wiederkehrendes Muster. Die größten Herausforderungen sind selten technisch oder fachlich, sie liegen im Management. AML-Transformation ist im Kern eine Priorisierungs- und Führungsfrage. Wer entscheidet, wie wichtig das Thema ist? Wird es als regulatorische Pflicht behandelt oder als strategisches Transformationsprojekt? Genau dort entstehen Unterschiede zwischen den Instituten. Ich sehe die Organisation, in denen AML primär als Belastung wahrgenommen wird. Dann liegt der Fokus auf Minimalumsetzung, Kostenkontrolle und punktuellen Lösungen. Projekte werden fragmentiert gestartet, Dateninitiativen bleiben isoliert und Governance bleibt unklar. Und ich sehe Organisationen, die AML als Chance verstehen. Dort wird schneller klar, dass Datenqualität, Automatisierung und klare Zielarchitektur nicht nur regulatorisch helfen, sondern operative Effizienz schaffen. Diese Perspektive entscheidet über den Projekterfolg stärker als Technologie. Ein entscheidender Punkt ist die Frage, ob das Management das strategische Potenzial von Compliance erkennt. AML ist heute eng mit Datenstrategie, Kundenarchitektur und Skalierbarkeit verbunden. Wer das versteht, investiert anders und priorisiert anders. Damit wird Datenqualität auch zu einem Wettbewerbsthema. Institute mit konsistenter Datenbasis können Risiken besser steuern, schneller reagieren und regulatorische Anforderungen effizienter erfüllen. AML-Projekte scheitern deshalb selten an Technik oder fachlicher Schwäche. Sie scheitern an Governance, Priorisierung und fehlender strategischer Einordnung. Ob die AMLR als Belastung oder Chance wirkt, entscheidet sich also im Management, nicht im System. Und genau deshalb ist die Zukunftsfähigkeit keine Compliance-Frage, sondern eine Management-Entscheidung.
Vielen Dank für diese Einblicke aus der Projektsicht, Herr Dr. Rösler. Wenn Sie jetzt Banken drei Dinge mitgeben müssten, die Sie jetzt angehen sollten, welche wären das?
Ja, erstens Compliance stärker als Steuerungsfunktion verstehen. AML ist Teil von Daten- und Geschäftsarchitektur. Zweitens, jede Bank sollte eine Zielarchitektur definieren, insbesondere für KYC-Daten. Und ohne Zielbild bleibt Umsetzung fragmentiert. Drittens, und vielleicht das Wichtigste, Governance früh klären. Vor allem Data Ownership ist entscheidend. Und über allem steht eigentlich ein Satz. Ohne Datenfluss keine Compliance und ohne Automatisierung keine Skalierung.
Herr Dr. Rösler, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Ja, vielen Dank, Herr Tag, dass ich da sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Zusammengefasst können wir Folgendes sagen. Die AML verändert die Aufsicht grundlegend. Die AMLR harmonisiert KYC. Und ohne saubere Daten und ohne skalierbare Prozesse und klare Governance wird es künftig einfach nicht mehr gehen. Wie ihr wisst, freuen wir uns immer sehr über eure Meinungen zu dem Thema, zum Beispiel per Mail oder Social Media. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast, lasst eine Bewertung da und empfehlt ihn in eurem Umfeld weiter. Das war Sound of Finance, der Podcast von ZTB. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.